Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe andächtigen Christus. Als ich mich auf den heutigen Sonntag vorbereitet hatte, betete ich, wie ich immer, zum Heiligen Geist. Und dann kam mir vor zwei Tagen zufälligerweise oder gerade nicht zufälligerweise unmittelbar während der Heiligen Messe nach dem Kommunionempfang fiel mir dieses Thema von heute ein. Und am heutigen Sonntag sieht man ganz deutlich, welche Rolle die Kirche als die Heilseinrichtung Jesu Christi bei der Verkündigung des Glaubens und seiner Deutung auch spielt. Die Kirche ist vom Heiligen Geist inspiriert worden und ganz speziell fiel mir auf die Zusammensetzung der Lesung und des Evangeliums. Scheinbar ganz verschiedene Themen werden hier angesprochen, aber beide Bereiche hängen innigst miteinander zusammen und voneinander ab. Zuerst hören wir das neutestamentarische Hohelied der Liebe. Wie Paulus eben hier ausführt in seinem ersten Korintherbrief im 13. Kapitel, wenn ich eben jegliche Gabe hätte, wenn ich Sprachengabe, Wundergabe, wenn ich sogar so einen starken Glauben hätte, dass ich Berge versetzen könnte. Das war doch das Ideal. Der Glaube soll Berge versetzen, dann glaube ich wirklich. Das ist das hohe Ideal. Aber Paulus sagt, wenn ich sogar so einen Glauben hätte, hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich nichts. So wäre ich nichts. Diese Stelle des Korintherbriefes ist eine von vielleicht 15, 20 Stellen im Neuen Testament. Wenn man die allein erwähnt, versteht man den Grund, die Grundaussage der christlichen Offenbarungsreligion, was Jesus eigentlich mitteilen wollte und inwiefern er sich komplett unterscheidet von allen anderen gängigen Religionsvorstellungen, die es auf dieser Erdkugel unter den Menschen auch gibt. Die Liebe. Es gibt Glaube, Hoffnung und Liebe, aber die Liebe ist die größte. Das sind die drei göttlichen Tugenden, die wesentlich sind. Aber er sagt sogar der Glaube und sogar die Hoffnung. Ohne die Liebe würden nichts bedeuten. Und wir verstehen ja auch ganz klar, gerade wenn wir solche Stellen lesen, die Liebe ist geduldig, ist gütig, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht ehrgeizig, nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht erbittern, sie denkt nichts Arges, sie freut sich nicht am Unrecht. Sie erträgt alles, glaubt alles, duldet alles. Wenn wir gerade diese Stellen hören, dann verstehen wir ja, dass eigentlich hier indirekt gesagt wird, wie die Liebe Jesu Christi selbst war. Er ist das Ideal. Wer von uns, wir lesen das und uns erfüllt auf der einen Seite eine große Freude. Wow, wie schön, wie wunderbar, welches hohes Ideal uns vorgesetzt worden ist, auf welches wir zusteuern sollten in unserem geistlichen Kampf. Auf der anderen Seite könnte auch Wehmut kommen. Oh mein, wie weit bin ich noch davon entfernt? Schaffe ich das jemals? Vielleicht schaffe ich es nur, wenn ich Märtyrer werde. Ich weiß nicht. Aber wir verstehen dann, dass es eigentlich ein sogenanntes Regierungsprogramm Jesu Christi selbst, welches Paulus hier zu Papier oder auf Pergament gebracht hatte. Ohne Liebe ist das Christentum nicht zu verstehen. Und Jesus hat es dann eben auf seinem Leidensweg unter Beweis gestellt, was die Liebe Gottes ist. Und von daher ist es überhaupt nicht zufällig, Die Kirche, da war irgendjemand, irgendeine Autorität, irgendeine Gruppe wirklich vom Heiligen Geist inspiriert, als die Zusammensetzung der Messtexte vollzogen worden ist. Und dann hat eben die Kirche im Evangelium gerade das unterstrichen, indem sie sagt, ja, Jesus, zu Beginn der Fastenzeit werden wir eingestellt und wir werden daran erinnert, dass Jesus den Aposteln gesagt habe, der Menschensohn werde nach Jerusalem gehen müssen, dort werde er leiden, gegeißelt werden, dort wird man ihn verurteilen und er wird sterben, aber am dritten Tag wieder auferstehen. Und bezeichnenderweise heißt es im Evangelium, die Aposteln verstanden nicht, worüber er denn sich hier auslässt. Was soll das? Der Messias in Jerusalem leiden, sterben, gekreuzigt werden, passte nicht in ihr Vorstellungsvermögen. Aber das ist es eben, in der damaligen Zeit war das so krass, die konnten es nicht verstehen und sie haben bis zur Ankunft des Heiligen Geistes teilweise es immer noch nicht verstanden. Sogar als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, 40 Tage nach seiner Auferstehung, haben sie ihn immer noch gefragt, oh Herr, wann wirst du das Reich Israel wiederherstellen? Das ist die alttestamentarische, jüdische, zelotische Vorstellung von dem äußeren politisch-militärischen Reich Israels. Jesus hat aber auf etwas anderes hingedeutet. Er werde eben, indem er dann gelitten hat, will die Kirche sagen, hat er eigentlich diese Liebe zum Ausdruck gebracht. Es war auch eine freiwillige Zustimmung von ihm. Er ist nicht mit Peitschenhieben ans Kreuz gezwungen worden. Es war eine freiwillige, bewusste Entscheidung. Ja, Jesus hat seiner menschlichen Natur nach dann am Kreuz auch gefleht oder schon im Garten Gethsemane, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie mein Wille, sondern dein Wille geschehe an mir. Und am Kreuz hat er eben die Strafe für die menschliche Schuld durchlitten, indem er unter anderem dann auch gefühlt und es auch ausgesprochen hatte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber die Tatsache, dass die Kirche das so zusammenstellt, das hohe Lied der Liebe und dann die Andeutung des Leidens, will die Kirche sagen, das Leiden ist Ausdruck der Liebe Gottes zu uns Menschen. Das ist etwas ganz Besonderes. Wir haben uns heute schon dran gewöhnt, dank dem christlichen Grundgedanken, der ausgesät worden ist, fast überall auf der Welt. Wir haben das schon irgendwie mit der Muttermilch mitbekommen, mit unserer Erziehung als Kleinkinder. Aber in der damaligen Welt war das unvorstellbar. Und deswegen schlug es ein wie eine Bombe. Und die Kirche hat schon zu frühen Zeiten, gerade für die Heiden und für die Juden, war das unvorstellbar. Die Gottheit soll leiden. Aber das Christentum sagt, Christus sagt, das Leiden ist Ausdruck meiner Liebe. Auch heute gibt es Menschen, die sagen, warum sollen wir einen sterbenden Menschen am Kreuz verehren und anbeten? Das sei ja grauslich, wie er sein Leiden, das sei ja Masochismus. Aber die Leute verstehen es nicht, das ist Ausdruck der Liebe Gottes. Und das ist wichtig, das will die Kirche uns vor Augen führen und will sagen, liebe Kinderlein, Kinderlein der Kirche, Kinder Gottes, Kinder Jesu Christi, wenn ihr Gott liebt, dann werdet ihr es unter Beweis stellen müssen und in der Regel auch, indem ihr eure Lebenskreuze würdig im Geiste Christi tragt. Die Liebe, es ist leicht, das auszusprechen, relativ leicht, aber man muss sich bewähren im Alltag. Das ist auch in jeder zwischenmenschlichen Beziehung so. Ja, Die ganze Welt ruft, Amore, Amore, wenn sich zwei junge Menschen verlieben. Ja, wunderbar und herrlich, aber jedes Ehepaar kann dicke Bücher schreiben, wie dieses Ja-Wort bestätigt werden muss im Alltag dann. Dass es Opfer sind, dass aufeinander zugehen ist, dass es auch Verzicht auf eigene Vorstellung teilweise sein kann und ist. Es muss sich bewähren. Und so ist eben das Leiden Christi Ausdruck dieses Ideals, dieser Liebe Gottes zu uns Menschen. Er hat uns nicht nur mit schönen Worten und emotional-verbalen Höhenflügen begeistern wollen. Ja, er weckte in uns und er weckt in uns eben diese Sehnsucht nach diesem Ideal der ganzen Liebe zu Gott und zu Mitmenschen. Aber er sagt, du wirst es auch unter Beweis stellen müssen, indem du auch dein Kreuz auf dich nimmst und es trägst. Egal wie das Kreuz heißt, ob Unverständnis, ob Widerspruch, ob Krankheit, ob Erfolglosigkeit, was auch immer man unter Erfolg versteht. Nimm es an, trag es im Geiste Christi und so drückst du deine Liebe aus. Aber in ganz besonderer Weise, meine ich, ist in dieser Zusammensetzung der Texte auch gesagt worden und wird ausgesagt. Und da sollen wir diese feine Note auch verstehen und verinnerlichen. Die Kirche will auf diese Weise, sie transportiert nur die Grundaussage des Glaubens und der Botschaft Jesu Christi in diesem konkreten Zusammenhang. Und sie sagt, nicht nur wenn du liebst, musst du leiden, sondern sie sagt, weil du Gott und die Menschen liebst, wirst du eine Ohrfeige bekommen, wirst du die Rache auch anderer Menschen zu spüren bekommen. Die Wahrheit ist für Menschen, die sie nicht suchen, eine Anklage. Sie erinnern sich, indem sie mit der Wahrheit, mit der Liebe konfrontiert werden, nicht alle, aber bestimmte Anzahl von Menschen fühlt sich provoziert zu einer Gegenreaktion. Denn die erinnert sie, die Liebe Christi erinnerte manche seiner Hauptgegner in der Elite, in den hohen Kreisen, politisch wie religiös damals, erinnerte sie, dass sie grundverdorben waren, dass sie grundverlogen waren, dass sie eigentlich nicht Gott gesucht haben. Aber diese krasse Klarheit in der Botschaft Jesu Christi, einfache Worte, aber er hat es angesprochen. Er wollte, dass die Menschen umkehren. Er wollte eben nichts mehr zurückhalten, was die Menschen wissen müssen, um zu Gott zu finden, zum Heil zu finden. Und das hat manche Menschen provoziert und gerade umso gehässiger haben sie ihn zum Tode gebracht. Die Leute beschwätzt, die Macht der Propaganda, die Leute für dumm verkauft, ihnen fromme Märchen erzählt, was für tolle Leute sie denn seien, und sie seien doch für das Wohlergehen der ganzen Menschheit. Parallelen zur gegenwärtigen Zeit nicht ausgeschlossen. Denken Sie sich das selbst. Unsere Propaganda heute redet haargenau so im Prinzip. Aber eben, sie haben Jesus eigentlich verderben wollen, weil er die Wahrheit gesagt hat, die von der Unterwelt inspirierten Mächte können es nicht ertragen, dass sie erinnert werden an ihr Versagen, an ihren Verrat und so weiter, was da in dem Zusammenhang noch genannt werden kann. Aber, und das ist das Spezifische der Liebe Christi. Er hat sie nicht aus seinem Heilswillen ausgeschlossen. Er hat auch für diese Menschen das Opfer dargebracht, in der Hoffnung, dass sie umdenken, sich bekehren und zurückfinden. Und wir wissen auch, dass in historischen Zeugnissen, auch im Neuen Testament heißt es an einer Stelle, dass eine gehörige Anzahl von Priestern, jüdischen Priestern, zu Christus gefunden haben. Nicht nur vom einfachen Volk, sondern auch von aus der Priesterschaft, die schon eben ideologisch verbohrt waren, aber sie haben sich dem geöffnet und sie haben das Licht der Wahrheit in sich hinein scheinen lassen, haben nicht einen Riegel vorgeschoben, sind zum Heil gekommen. Aber das ist Ausdruck dieser Liebe Gottes in Jesus Christus, dass er sogar am Kreuz hängend, diese furchtbare seelische wie körperliche Pein leidend, noch gerufen hatte, Vater, verzeih ihnen. Und jetzt die Frage, das kann uns auch treffen. Wenn wir Konflikte, Meinungsverschiedenheiten mit anderen Menschen haben, Ärger erfahren, ist die erste Frage immer sehr wichtig und heilsam, dass man sich überlegt, habe ich vielleicht das auch mit verursacht? Habe ich vielleicht den anderen provoziert? Habe ich vielleicht als Erster irgendein Unrecht getan, was den anderen provoziert hat? Bin ich schuld? Trage ich vielleicht sogar die Hauptschuld? Oder mindestens teilweise eine Mitschuld an dem ganzen Konflikt, Streit, Auseinandersetzungen und so weiter? Bin ich vielleicht nicht feinfühlig genug gewesen? Habe ich mich nicht in den anderen genügend hineingedacht, um eben vorauszusehen, was kommt, wenn ich dieses Wort mache, diese Geste von mir gebe oder diese Meinung auch äußere? Das ist immer das Erste, was wir tun sollten. Nicht gleich meinen, ich bin ein unschuldiges Lamm, ein großes Unrecht geschieht mir. Aber daneben kann es auch Situationen geben, wo wir jemandem etwas sagen, wo wir etwas Gutes tun, wo wir etwas Schlechtes nicht tun und so aus der Reihe tanzen bei dem, wie man früher gesagt hat, gesellschaftlich-politischen Establishment. Und die merken das. Und das könnte für sie auch mitunter ein Ärgernis bedeuten, dass wir gut sind, dass wir richtig handeln, dass wir die Wahrheit aussprechen. Unvorstellbar für unser Politikum heute, dass die Wahrheit ausgesprochen werde. Das dürfe doch nicht sein. Wir haben doch eine Politik, eine Ideologie. Und dann kann es auch passieren, dass uns Unrecht widerfährt, weil wir Rechtes gesprochen, Wahres gesprochen und Rechtes getan haben. Und wenn man uns dann entsprechend reagiert, uns gegenüber, und wir dann sozusagen, wie es im Texten des Evangeliums heißt, Verfolgungen um Christi willen erleiden müssen, dann wird sich auch bei uns herausstellen, hast du die Liebe Christi verstanden? Versuchst du auch mit dieser Liebe zu lieben, auch deine Feinde? Oder lässt du dich dann doch in Gehässigkeiten hinein und fängst an, in Gehässigkeit im selben niedrigen moralischen Ton eine Antwort gibst du dann? Wirst auch frech, wirst auch böse, fluchst auch, schimpfst auch, sagst auch Ungerechtigkeiten und so weiter. Das ist dann der Moment der Wahrheit, wessen Geisteskind du bist. Und so gesehen ist das psychologisch gesprochen sogar notwendig, dass es auch uns solche Ungerechtigkeit widerfährt. Dass wir auch solche Momente erleben, wo wir wegen der Wahrheit, wegen der richtigen Einstellung Nachteile erleiden, damit wir überhaupt die Möglichkeit bekommen, die Liebe zu haben, zu erlernen, zu verstärken, zu vertiefen. Und wenn wir dann es fertig bringen, mit der Liebe Christi auch sogar unsere Gegner, ich nenne sie mal nicht unbedingt gleich Feinde, zu lieben, wenn wir doch Mitgefühl mindestens erhalten mit ihnen und nicht eben diese gehässige Denkweise praktizieren, dann lieben wir und dann kann unsere Liebe auch Früchte bringen, gerade für die anderen. Und dann ist unser Gebet um die Bekehrung der betreffenden Sünder umso wirksamer, weil Christus, der Erlöser, sagt, hier ist eine Seele, die es begriffen hat, die versucht, trotz ihrer Schwächen, Rückfälle, trotz ihrer alltäglichen Sünden, doch begriffen hat den Sinn des Ganzen und bemüht sich ehrlich. Von daher wollen wir in dieser Gesinnung in ein paar Tagen in die heilige Fastenzeit eintreten. Und nach der heiligen Messe werde ich auch die Fastenordnung, wie sie bei uns gilt, nochmal ansprechen. Und möge Christus uns während der Fastenzeit entsprechend führen, damit wir uns selbst immer mehr absterben und ihn in uns Gestalt annehmen lassen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.